Ihr Lieben, herzlich willkommen zu Folge 112 von Football's Coming Home. Es ist spät am Abend, spät am Sonntagabend. Die Oscars werden nachher noch verliehen. Und der Mann, der mir heute gegenüber sitzt, er ist nicht nur passend zu unserer Folgenanzahl 112 für jeden Notfall gerüstet und bereit. Ihr könnt ihn rund um die Uhr anrufen. In dieser Nacht ganz besonders. Wobei, wenn ihr das hört, dann sind die Oscars wahrscheinlich schon vorbei. Aber er ist jede Nacht hellwach und auch heute steht er mir selbstverständlich wieder zur Verfügung. Er ist quasi groß geworden im Saarland, also im ländlichen Raum, wurde von Wölfen aufgezogen und lebt jetzt in Hamburg. Hallo Nico!
Das ist ja wahrhaft philosophisch und dabei sitze ich heute sogar im Saarland und freue mich sehr auf die Oscars heute Nacht. Von daher, ich bin gespannt, was nach dem Bundesliga-Wochenende, was wir da so zu besprechen haben und was das so für ein Teasing sein wird mit Blick auf den roten Teppich, den quasi jetzt der Bundesliga ausgerollt hat und wo jetzt die Stars in Hollywood drüber laufen können. Also das wird sicherlich heiß.
Bist du ein Steven Gätjen-Ultra?
Also ich weiß nicht, wie man... Also Steven Gätjen ist so ein Mensch, bei dem weiß ich nicht, wie man ihn nicht mögen kann. Nee, ja. Nicht mögen kann.
Jetzt ist es richtig.
Die leichten Sprachfindungsstörungen am Sonntagabend. Aber grundsätzlich bin ich durchaus auch in Bezug auf die Oscars ein Ultra von ihm, wobei ich finde, die Oscars sind einfach so, das ist das einmal im Jahr Gossip, was ich brauche.
Ja, kann man durchaus verstehen. Wo hole ich mir den Gossip ab? Bei Germany's Next Topmodel. Insofern haben die Oscars deutlich mehr Niveau. Das kann man durchaus schon so sagen. Aber apropos, wollen wir einfach mal reingehen in die Dinge, ich glaube, von denen wir deutlich mehr Ahnung haben, wobei vielleicht wird uns nachher der ein oder andere da draußen widersprechen. Möglicherweise tut das auch gerne, wenn ihr anderer Meinung seid. Wir haben, das hat sich mittlerweile eingebürgert, dass wir einfach keine Themen der Woche mehr haben. Das wird sich in Zukunft vielleicht auch mal wieder ändern, aber wie gesagt, wir gehen wie immer ein bisschen durch den Bundesliga-Spieltag, werden auf das ein oder andere Spiel ein bisschen mehr zu sprechen kommen. Wir haben natürlich den Fail, den Ehrenmann der Woche, die ist noch was, Kategorie ist prall gefüllt. Insofern wollen wir es vielleicht heute auch an diesem späten Abend ein bisschen kürzer fassen oder ist es nicht so schlimm, wenn wir es ein bisschen kürzer fassen? Insofern legen wir einfach mal los und mit dem Freitagabendspiel, ich glaube, dafür gab es am Ende keinen Oscar. Ein 2:1 zwischen Gladbach, habe ich gerade 2:1 gesagt, ein 2:0 zwischen Gladbach und St. Pauli. Dann am Samstag wurde es richtig brutal, wobei ich allgemein erstmal sagen muss, ich fand diesen Spieltag allgemein, so was die Tore, auch die Toreanzahl angeht, wenn wir auf die Ergebnisse gucken, ziemlich lame insgesamt. Aber es ging bei Leverkusen und Bayern ordentlich ab mit 2 roten Karten für die Bayern. Ein unglaublicher Sven Ulreich, der am Ende diesen Punkt, aber kann man so sagen, festhält. Die Frankfurter mit einem staubtrockenen 1:0 Sieg gegen Heidenheim. Borussia Dortmund siegt souverän 2:0 gegen Augsburg. Dann Hoffenheim mit einem späten 1:1 gegen Wolfsburg. Ich kann mir durchaus vorstellen, was im Hause Mannstein nach dem Ausgleichstreffer los war. Wirst du uns sicherlich gleich erzählen. Dazu gab es im Topspiel auch nochmal ein 1:1 im Aufsteigerduell zwischen dem HSV und dem 1. FC Köln. Die Mainzer, wichtige 3 Punkte geholt in Bremen mit 2:0. Die Unioner schlagen überraschend Freiburg spät mit 1:0. Und ebenfalls ein 1:0 gab es beim VfB Stuttgart gegen RB Leipzig gerade frisch zu Ende gegangen. So, wir haben ein breites Potpourri. Was möchtest du gerne besprechen, lieber Nico? Fang gerne mal an. Wirf etwas in den Raum.
Dann werfe ich doch mal was in den Raum und fange an, einfach mit einem Satz es abzuhaken, weil ich finde, mehr verdient dieses Spiel auch nicht. Frankfurt gegen Heidenheim, ein Spiel, das zur Pause summiert 0,07 Expected Goals hat. Das sagt einiges zum Thema Unterhaltungswert an diesem Bundesliga-Wochenende. Und da muss man sagen, unter dem Ziel, dass man unter Riera nochmal offensiv attraktiver Fußball spielen wollte, davon sehe ich in den letzten Wochen noch nicht allzu viel. Gut, defensive Stabilität ist einigermaßen da, wobei auch da das Tor von Heidenheim, das zurückgenommen worden ist, war auch hauchdünnes Abseits, bei der wir wieder das Thema haben, ja, ist das von dieser aktuellen Abseitsauslegung noch so zielführend, aber das Thema brauchen wir nicht wieder aufzumachen. Von daher, ja, Frankfurt holt zwar den Dreier, Heidenheim hält sich anders als, sagen wir mal, in den letzten Jahren. Ich erinnere mich da an Darmstadt 98, die, nachdem eigentlich relativ klar war, dass sie abgestiegen sind, sich Woche für Woche haben abschießen lassen. Das scheint bei den Heidenheimer nicht zu sein. Und auch wenn es da keine Chance gibt, finde ich das zumindest vom Bezug auf keine Wettbewerbsverzerrung gut vom Team von Frank Schmidt und zeigt auch, da ist sowas wie Moral da und dass es einfach an der Qualität mangelt.
Es ist immerhin der dritte Heimsieg für Riera, also da hat er die Kurve bekommen. Ansonsten hast du schon richtig gesagt, also das Spiel selbst war, ja, sehr anstrengend. Also Kalu Mwendo erzwingt irgendwie diesen Treffer, gelb-rote Karte für Robin Koch. Wirklich, wenn, also Gnade Julian Nagelsmann, es kommt in dieser Woche die Kadernominierung. Ja, ich weiß, Nico, du schüttelst den Kopf, aber ich wäre da vorsichtig.
Ich bin froh, dass ich da emotional so weit weg bin. Also das Kicker-Interview hat mir da schon den Rest gegeben. Und ja, es ist die DFB-Sierung von Julian Nagelsmann in den letzten Wochen. Aber ja.
Das ist wohl wahr. Ich würde vielleicht eine Sache noch zu Gladbach gegen St. Pauli sagen. Es sei denn, du willst da jetzt näher drauf eingehen. Das Tor von Kevin Stöger in seinem 200. Bundesligaspiel. Ein Freistoß. Muah! Schaut euch das Ding an.
Ein Gedicht.
Ja, wirklich wunderschön in einem wenig hochklassenden Spiel. So, Schiedsrichterentscheidungen. Nico, ich darf es verraten, sagt ja immer vor den Aufnahmen, bitte nicht über Schiedsrichterentscheidungen sprechen. Es tut mir leid. Bayern gegen Bayern. Ich wollte Bayer Leverkusen gegen Bayern München sogar sagen. Es hätte sogar gepasst. Ich habe das Spiel gar nicht live gesehen, weil ich gestern natürlich mit dem MSV in Rostock war und das Spiel war schon zu Ende gegangen und ich rieb mir schon die Augen, als ich das 1:0 sah für Leverkusen. Rieb mir noch mehr die Augen als bei der roten Karte von Nicolas Jackson. Rieb mir dann noch mehr die Augen bei drei aberkannte Tore für den FC Bayern, wo ich mir irgendwann dachte, sag mal, hallo? Rieb mir dann die Augen, als endlich das 1:1 fiel und rieb mir nochmal die Augen, als Luis Diaz gelb-rot sah. Und rieb mir nochmal die Augen, als dann Leverkusen das 2:1 erzielte und das dann wegen Abseits nicht zählte. Also, ja, das Spiel hatte einiges, ne?
Es war, muss man sagen, schon, also es war das beste Spiel an diesem Wochenende, das intensivste Spiel an diesem Wochenende, aber sicherlich auch das diskutabelste Spiel an diesem Wochenende von den, muss man ja auch sagen, beiden einzigen Teams, die noch in der Champions League vertreten sind aus deutscher Sicht und da gewissermaßen die Fahnen hochhalten und auch die einzigen, die ja unter der Woche zumindest Erfolgserlebnisse im Sinne von ja, gute Außendarstellung europäisch dargelegt haben. Die Bayern sowieso bei Atalanta, aber auch Leverkusen mit dem 1:1 gegen Arsenal. Das auch, da sind wir in Bezug auf die Bayer-Arena und unglückliche Schiedsrichterentscheidung ging es ja schon der Woche los.
Darf ich da kurz einhaken? Das war ja wirklich ein Witz. Das war, also wenn wir, ich bleibe auch immer dabei, ja, wir schimpfen hier viel über die deutschen Schiedsrichter und so weiter. Aber, also dieser Elfmeter gegen Arsenal. Das war wirklich Next Level. Also, hat er den überhaupt berührt? Also, ich glaube ein bisschen, du musstest genau hinsehen, aber also das war wirklich, also, da wäre ich am liebsten aus dem Fenster gesprungen, weil ich dachte, jetzt bin ich fertig. Also, wie?
Ja, deswegen, es scheint das omnipräsente Thema diese Woche in der Bayer Arena gewesen zu sein. Ich weiß nicht, ob da einfach Schiedsrichter was unglücklich in Bezug auf die Augen haben, aber nun ja, aber um ein bisschen genauer und ein bisschen in die Tiefe zu gehen, auch in Bezug auf das Leverkusen-Bayern-Spiel, muss man sagen, ich fand die Anfangsphase von Leverkusen schon deutlich besser von dem, was ich jetzt auch, ich habe gestern erst Hoffenheim-Wolfsburg geguckt und dann in den anderen Spielen auch so ein bisschen im Relive noch durchgeschaut. Bei Leverkusen-Bayern fand ich allen voran, war so ein bisschen, was sinnbildlich für die Anfangsphase war eigentlich das 1:0. Leverkusen sehr wach, sehr aktiv, auch Karl Preff der mir wirklich klasse gefällt, auch schon ja. in den letzten Wochen, wie er den Ball holt gegen Luis Diaz. Und da sind wir bei den Bayern aus den Anfangsminuten, der da wirklich sehr laissez-faire sich den Ball abnehmen lässt. Für mich in dem Fall auch übrigens niemals ein Foul, also da die absolut richtige Bewertung, das nicht abzupfeifen. Das war einfach körpersprachlich schlecht. Und dann Leverkusen gut im Umschaltspiel, daraufhin auch die gute Phase. Ja, und dann das zurückgenommene Tor von Tah ist für mich auch regeltechnisch so in Ordnung und das gibt es auch für mich keine zwei Meinungen, weil die Regelung klar ist, wenn beim Torschützen unmittelbar vom Tor das Handspiel dabei ist und daraufhin der Ball nicht noch zu jemand anderem springt, ist es egal, was die Regel ist, da ist Torschütze selbst Handspiel im Moment des Abschlusses, im Ballkontakt des Abschlusses, dann ist das irregulär. Von daher für mich da auch alles in Ordnung. Genauso wie bei der roten Karte von Jackson, offene Sohle. Also soweit, so gut. Fand ich die erste Hälfte eigentlich fein und fand ich auch vom Ergebnis her okay, dass Leverkusen 1-0 führt, weil sie für mich da die bessere Mannschaft waren. Starker Ulreich, umtrein. Aber dann kam die zweite Hälfte und ich glaube dann, damit kommen wir auch so ein bisschen auf die Themen der strittigen Entscheidung.
Ja, auf jeden Fall. Ganz kurz zu Nicolas Jackson. Also, die mit offener Sohle gegen Terrier am Mittelkreis. Ich finde, das sagt alles über Nicolas Jackson aus. Es tut mir wirklich leid. Wie viel will Chelsea für den haben an Ablöse? 70 Millionen? 60? Irgendwie so in dem? Wirklich, also ich habe im Sommer schon darüber gelacht und ich lache jede Woche aufs Neue darüber. Also, wie man sich wirklich so selten dämlich anstellen kann, ist wirklich herausragend. Immerhin, er schießt ab und zu mal Tore. Er vergibt auch sehr viele, aber immerhin, er trifft ab und zu mal. Auch unter der Woche gegen Atalanta, das muss man ihn lassen. Aber, also, naja, okay. Aber rote Karte gebe ich dir vollkommen recht, vollkommen berechtigt, auch den Treffer von Tah zurückzunehmen. Die Geschichte mit Harry Kane, der hat ja auch nochmal, oder ein Treffer aberkannt, oder ihm wurde ein Treffer aberkannt. Da würde ich auch sagen, da kannst du regeltechnisch wahrscheinlich auch eher nichts machen, wobei man da diese Unmittelbarkeit, die du da gerade angesprochen hast, da so ein bisschen zur Disposition steht, aus meiner Sicht. Aber in dem Fall, also ich meine, er kriegt auch den Ball aus meiner Sicht von der Hüfte an die Hand. Rein regeltechnisch, wenn du sagst, es ist unmittelbar, dann ist es egal, dann ist die Entscheidung richtig. Aber das ist für mich wirklich eine klassische Schrottentscheidung. Also Schrottentscheidung in dem Sinne, wenn du sagst, die Unmittelbarkeit ist gegeben, dass es regeltechnisch in Ordnung ist, aber da sage ich dann, ist die Regel in dem Fall absoluter Humbug. Also das ist ja, also wenn du auch von der Hüfte den Ball unten an den Arm rankriegst, ich weiß in dem Sinne finde ich es komisch, wenn wir sagen, oder wenn die Schiedsrichter in Strafraum in Elfmeterszenen immer sagen, ja, man kann beim Handspiel immer keine Eindeutigkeit herstellen. So, und hier wird dann immer eindeutig gesagt, so, aber in dem Fall empfinde ich es als vollkommen unsinnig. So, also das erschließt sich mir nicht so ganz.
Ja, und es ist ja auch einfach keine Unmittelbarkeit gegeben, weil das ist ja auch nicht das, was die Regel vorsieht. Da geht es ja wirklich darum, dass der Torschütze, und da ist ja noch von Kane zum Mitspieler, ich weiß gerade gar nicht, wer das Ding dann ins Zentrum gelegt hat, meine ich, war Luis Diaz,
ja,
aber ich meine, es war Diaz, der den Ball dann ins Zentrum legt, deswegen ist es nicht unmittelbar und deswegen ist das auch nicht die Regel, die da greift, sondern dass es ein strafbares Handspiel ist. Das ist für mich sowieso nicht und es ist für mich erst recht keine klare Fehlentscheidung, weil das Ding hat am Anfang gezählt und es dann zurückzunehmen ist für mich, weil nicht die Unmittelbarkeit gegeben ist, bei der dann die Situation klar wäre, egal ob strafwürdig oder nicht, weil Hand dabei, weil es ist für mich kein strafwürdiges Handspiel und es ist für mich auf jeden Fall keine klare Fehlentscheidung, weil keine Vergrößerung der Körperfläche, weil es von einem anderen Körperteil überspringt. Während ich bei einem anderen Spiel an diesem Wochenende sehr froh war über eine Handspielentscheidung, war ich da wirklich, ich fand das alles andere als glücklich, diese Entscheidung. Und ja, das Tor hat dann eben nicht gezählt. Daraufhin die Bayern, und ich fand, das war so ein bisschen auch der Unterschied der Bayern der ersten Hälfte. Das, ich finde schon, es hat sich so ein bisschen gekitzelt. Jetzt zeigen wir auch mal in Unterzahl, dass wir bei Leverkusen, wo wir uns in den letzten Jahren so schwer getan haben in der Liga, zeigen wir schon mal, wer wir sind. Ausgleich daraufhin ja auch dicke Chance, das Ding eigentlich unmittelbar zu drehen. Gut, Leverkusen hatte dann auch gute Chancen, wo man sagen muss, Ulreich zum ersten Mal seit langem nochmal auf dem Platz gewesen, wirklich klasse gehalten. Also da gibt es einige Bundesliga-Stammkeeper, von denen ich so Paraden in den letzten Wochen jetzt weniger gesehen habe. Von daher auch wohl dem, der so eine Nummer 3 hat. Und dann ist es in der Folge natürlich diese gelb-rote Karte für Luis Diaz. Da muss man schon sagen, Christian Dingert hat nach dem Spiel schon gesagt, war ein Fehler, würde ich so nicht nochmal machen. Und da bin ich dann auch dabei, das ist mega unglücklich, auch im Gesamtbereich. Aber da sage ich dann, ich wundere mich fast, dass ich sage, gut, dass mal eine Regel in Bezug auf einen Videoassistenten geändert wird. Aber in dem Fall ist es einfach ganz gut, weil da bin ich mir auch relativ sicher, dass es die gelb-rote Karte nicht mehr ab Sommer geben würde. Sage ich jetzt mal ganz hoffnungsvoll. Werden da noch andere Diskussionen haben. Aber weil da dann gelb-rote Karten überprüft werden können. Und also in Elfmeter war es auf keinen Fall, aber es ist auch einfach keine Schwalbe. Es ist einfach, wir spielen so weiter und gut ist. Und ich glaube, da sind sich alle einig.
Hat er sich ja auch nicht groß beschwert, ne? Also vor allem, er steht so wieder auf, läuft einfach weiter und dann kriegt er gelb-rot. Das ist ein bisschen absurd irgendwie, die Situation auch. Aber gut, okay. Letztendlich, du hast alles dazu gesagt, da brauche ich jetzt nicht weiter drauf herumreiten. Am Ende des Tages, und du hast eben auch wieder diese knappe Abseitssituation, Leverkusen hat ja noch das 2:1 erzielt, das war dann wieder so ein Abseitsding, wo du dir auch die Haare raufst, weil, ja, das ist genau das, worüber wir hier immer sprechen, ne? Also diese Millimeter, wo du dir denkst, eigentlich, es kann unmöglich Abseits sein, aber wir müssen der Technik vertrauen, dass es so ist. Ansonsten, am Ende, wie Sven Ulreich gefeiert wurde, vollkommen zu Recht. Er ist, das nehme ich jetzt mal vorweg, mein Ehrenmann der Woche, sein letzter Einsatz, das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen, September 2024. Also, und immer noch topfit, wenn er da sein muss. Ich bin sehr gespannt. Jetzt kam heute raus, er hat irgendwie Probleme mit den Adduktoren. Ich bin am Mittwoch im Stadion.
Da sehen wir uns.
Was, wirklich?
Ja.
Mega. Ja, dann bin ich, also dann sind wir beide gespannt, wer da im Kasten stehen wird. Wahrscheinlich dieser Leonard Prescott, der jetzt auf der Bank gesessen hat. Ist auch ungewöhnlich, ne, dass alle drei Torhüter ausfallen.
Kann mich nicht dran, und Leon Klanatsch fällt ja auch aus. Ich glaube, die nominelle Nummer 4. Deswegen muss es eigentlich, ich hatte mich da im Vorfeld schon mal reingelesen, müssen da eigentlich Jannis Bertel oder Leonard Prescott spielen. 19 und 16 Jahre alt.
Boah, Wahnsinn.
In Anbetracht des 6:1 Vorsprungs würde ich mir da wenig Gedanken machen, aber interessante Nummer.
Ja, auf jeden Fall. Und
wir werden es im Stadion beobachten.
Ja, auf jeden Fall. Wahrscheinlich werden wir uns vorher nochmal sehen, nachher oder so. Müssen wir ja eigentlich, ne? Besprechen wir nachher noch
besprechen
mal.
Wir wollen
euch nicht langweilen. Ich bin gerade ehrlicherweise ein wenig positiv geschockt. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Wahnsinn. Ansonsten, also ziehen wir mal einen Schlussstrich unter dieses Spiel. Muss sich Leverkusen schon ärgern, also gegen 9 Bayern da am Ende nicht den Dreier mitzunehmen. Und also emotional für die Bayern kann das umso mehr nochmal ein riesiger Booster sein. Ne? Und auf der anderen Seite, ich habe heute beim Kicker, ich habe den Kommentar, glaube ich, nicht gelesen, aber wenn ich die Überschrift so richtig verstanden habe, war das auch wieder so typisch in die Richtung, was für ein Armutszeugnis für die Bundesliga, selbst 9 Bayern kannst du nicht schlagen. Oder schlägst du nicht?
Ja, es kann man durchaus sagen. Natürlich auch da wieder diese starke Mentalität der Bayern. Aber ist schon so ein bisschen passend. Und Leverkusen, muss man sagen, sie verspielen und holen zu viele 3 Punkte nicht, die sie holen müssen. So komisch, wie das klingt bei einem Spiel gegen Bayern. Und ich glaube, das wird dann auch am Ende das Zünglein an der Waage sein, weshalb es nicht für die Top 4 reichen wird. Dafür holt Leverkusen für mich zu viele, vor allem auch bei den Heimspielen, zu viele Unentschieden. Jetzt gar nicht so viele Niederlagen. Ich finde, da haben sie sich einigermaßen stabilisiert. Mal gucken, wie es sein wird, wenn mutmaßlich nach der Woche jetzt die Dreifachbelastung weg sein wird. Aber ich bin da nicht wirklich zuversichtlich bei den Leverkusenern, dass es dafür die Champions League reichen wird. Aber wir haben ja noch 8 Spieltage.
Auf jeden Fall. Wollen wir mal vielleicht den BVB schnell abfrühstücken. 2-0, souveräner Sieg. Herzlichen Glückwunsch an Luca Reggiani. Premierentor per Kopf. Richtig, richtig schön. Ich nehme mal an, du willst ein Wort zu Hoffenheim gegen Wolfsburg verlieren. Es sah ja lange Zeit ergebnistechnisch nicht so schlecht aus. Aber dann kam doch der Ausgleich von Grisha Prömel. Bevor du vielleicht allgemein zum Spiel etwas sagst, mal eine Frage. Es gab, glaube ich, in der 23. Minute oder 28. gab es da eine kritische Szene im Strafraum, die auch überprüft wurde. Ein vermeintliches Foul von Lindström an Touré. Als ich das vorhin in der Zusammenfassung gesehen habe, habe ich mich schon sehr gewundert. Ich hätte fest mitgerechnet, dass der Schiedsrichter auf den Punkt zeigt und dass er das am Ende des Tages aber nicht gemacht hat. Der Kommentator hat das dann, glaube ich, so erklärt mit wie, ja, ein Unfall. Aber also, ich verstehe den Gedanken irgendwo, aber ich meine, er läuft ihn ja schon hinten rein. Und selbst wenn ich 30 Meter in die andere Richtung gucke oder so, aber also irgendwas finde ich daran komisch. Ich verstehe es auf menschlicher Ebene so, aber ich behaupte mal, dass viele andere Schiedsrichter den gegeben hätten.
Würde ich noch nicht mehr widersprechen. Ich finde es vom Sinn her und auch von der Situation, wenn man sich in der Realgeschwindigkeit anschaut und jetzt nicht in der Zeitlupengeschwindigkeit, ist es für mich auch eher dieses, ja, Mähle ist in vollem Tempo und Touré schiebt clever sein Bein rein. Jetzt muss man da sagen, dass es trotzdem für solche Situationen schon mal Strafschüsse gegeben hat in den letzten Wochen. Ich fand das natürlich in dem Moment ganz gut, wüsste aber auch, dass ich andersrum wahrscheinlich schon gesagt hätte, oh, das kann man schon ruhig mal einen Strafschuss geben. Es hat wahrscheinlich die Wolfsburger gerettet, dass es schon so eine Art Auflaufen ist und kein jetzt klassisches Beinstellen, kein klassisches, er trifft ihn hinten an der Hacke, dass es noch diese, ja, wahrscheinlich 70-30, 80-20 Szene ist und wo man mal dann tatsächlich dieses Reglement der klaren Fehlentscheidung reinbringt. Das Problem ist hier aber, wieso ordentlich, dass es nicht durchgezogen ist. Grundsätzlich würde ich da auch jetzt mal Fanbrille ganz weggemacht sagen, ist es, glaube ich, im Sinne des Fußballs grundsätzlich ganz gut, wenn allgemein solche Dinger keine Elfmeter sind und wären. Fände ich grundsätzlich im Sinne des Fußballs gut. Jetzt ist es halt leider so, dass das nicht immer so ist und dann kann ich durchaus die Hoffenheimer Beschwerden verstehen. Bin aber ganz froh, dass die Elfer-Verursacher-Könige Deutschlands keinen weiteren verursacht haben.
Dann jetzt erstmal zum Spiel. Wie hat dir das Debüt oder beziehungsweise die Rückkehr, muss man ja sagen, von Dieter Hecking gefallen?
Ich fange einfach mal am Anfang der Woche an, weil ich nach dem HSV-Spiel, um dann mal so ein bisschen in die Insights reinzugraben, hatte letzte Woche schon überlegt, ob ich letzte Woche dazu gekommen wäre. Das wäre bei mir zeitlich nicht gegangen und ich bin im Nachhinein froh, dass das nicht gegangen wäre, weil ich war nach diesem HSV-Spiel so leer und wäre da nicht in der Lage gewesen, was zu sagen, weil das war, kann ich schon sagen, war eines der 5 schwersten Spiele, die ich so als Fans gehabt hat. Also diese Untergangsstimmung, die da in Wolfsburg war nach dem Spiel, die hat sich auch bei mir ganz gut wiedergespiegelt. Also nach dem Spiel war ich erstmal fest überzeugt. Es hat sich angefühlt wie ein Abstieg. Das ist dann durch diese ruhige Art von Dieter Hecking ruhiger geworden, gab aber auch unter der Woche genug Störfeuer mit Rausschmiss von Koch, Athletik, also nicht einem Koch vom Namen her, sondern dem Koch vom Verein, vom Busfahrer, vom Busfahrer, vom Fitnesstrainer. Also da ist unter der Woche noch einiges passiert, wo man dann auch sagen muss, da hat scheinbar auch vieles in den Argen gelegen und da kann man auch sagen, ja, Peter Christiansen, interessanten Job, was er da gemacht hat, wenn da so viel einfach Unruhe im Verein war. Und da merke ich einfach so ein bisschen, ja, Dieter Hecking, der da einfach eine gewisse Ruhe reinbringt, auch dass das nicht so öffentlichkeitswirksam geworden ist die Woche, weil sich einfach viel auf ihn als Person konzentriert hat. So viel jetzt vorneweg. Vor dem Spiel war mir schon relativ klar, dass das eine sehr, sehr defensive Grundordnung sein wird. Das fand ich auch in der ersten Hälfte, musste ich sagen, was sehr tiefstehend. Da gab es wirklich keine Lösung mit dem Ball. Gab eine Minimalchance durch Eriksen, der grundsätzlich mir mal in der etwas offeneren Rolle im Mittelfeld besser gefallen hat als in den letzten Wochen. Trotzdem war es einfach nach vorne sehr wenig, wobei du auf der anderen Seite einfach gesehen hast, was diese Hoffenheimer Mannschaft an Qualität hat. Aslani direkt Abnahme bei dieser einen Situation ist auch einfach technisch ganz große Klasse, die Hoffenheimer inzwischen haben. Aber ja, es war sehr, sehr viel defensiv stehen. Gut, und am Ende in der zweiten Hälfte hast du dein Tor gemacht. Da ist es dann wie so oft in dieser Saison, fehlt so ein bisschen die Cleverness, Führung über die Zeit zu bringen. Es sind jetzt 28 Punkte, die der VfL Wolfsburg nach Führung verspielt hat. Das ist nicht nur Spitze in der Bundesliga, das ist Spitze in den Top 5 Ligen Europas, was dann auch bezeichnend ist. Also um da mal so ein bisschen, das kann man natürlich nicht so einrechnen, aber wenn da 28 Punkte zusätzlich obendrauf wären, wären das in der Blitztabelle gewissermaßen 48 Punkte. Damit wärst du aktuell auf Platz 5. Jetzt ist das eine Spielerei, weil jeder Punkt in der Führung verspielt, aber nur um so mal die Dimension damit reinzubringen. Von daher war es auch da ärgerlich, dass man nicht die Führung über die Zeit gebracht hat, wieder spätes Gegentor. Es war aber im Sinne des Spiels völlig verdient, weil Hoffenheim mehr Chancen hatte, weil Hoffenheim die besseren Chancen hatte. Gab natürlich diese eine wilde Situation, wo Abdullah den Ball zurück zum eigenen Kasten spielt und beinahe das Eigentor macht. Ja. Das wäre beinahe höchst kurios gewesen am Ende. Ja, steht ein 1:1 da. So von der Gefühlswelt aus Fansicht kurz nach dem Spiel natürlich bedient, wegen Ausgleich kurz vor Schluss. Eine Stunde nach dem Spiel und vor allem jetzt einen Tag nach dem Spiel, kann ich sagen, beim Tabellendritten mit dieser Serie, kurze Trainingswoche, so viele Querelen, holst du einen Punkt beim Dritten und dann ist das auch ganz gut. Das Wichtige werden jetzt die nächsten Wochen, das Wichtige werden jetzt die nächsten Spiele, vor allem wenn du dann jetzt gegen Werder spielst am nächsten Wochenende, das wird, wird ein Schlüsselspiel vor der Länderspielpause. Da wirst du auch einfach nochmal gewinnen müssen, das erste Spiel in der Rückrunde. Und ich glaube, dass zumindest von der defensiven Stabilität, dass da ein erster Schritt gemacht ist und dass es auch gut ist, dass Leute wie Wind, Mähle und Wimmer wieder da sind. Deswegen, vor einer Woche hätte ich hier nicht positiv gesessen. Jetzt bin ich immer noch sehr pessimistisch in der Gesamtsituation, weil ich weiß, was diese Einzelspieler, ich spreche bewusst nicht von meiner Mannschaft, in den letzten Wochen und Monaten so geliefert haben. Das muss man auch erstmal ein zweites Spiel so hinlegen und das muss man auch erstmal gegen eine Mannschaft hinlegen, wo man mehr den Ballbesitz haben wird und nicht destruktiv spielen kann, wie man es bei Hoffenheim gemacht hat. Am Ende wird es darum gehen, dass man am 34. Spieltag beim Auswärtsspiel bei St. Pauli die Sachen in der eigenen Hand haben wird und nicht auf die anderen Ergebnisse angewiesen ist. Das ist gerade so ein bisschen meine Devise. Und Hoffenheim, so eine kleine Ergebniskrise, auf sehr, sehr hohem Niveau. Aber ich sehe jetzt auch mit Blick auf gestern und auch mit Blick auf die letzten Wochen, ich sehe jetzt nicht, dass da was strukturell ist, dass sie sich nicht mehr die Chancen erarbeiten. Dann würde ich ein Problem sehen, dass es jetzt einfach so eine Ergebniskrise haben Verein. Und wenn die auf diesem Niveau läuft, dann finde ich das auch okay, vor allem, weil da ja jetzt auch schon eine unglückliche Schiedsrichterentscheidung mit dabei war. Also ich glaube, dass das bei den Hoffenheimern, bin ich zuversichtlicher als bei den Leverkusen, und dass das für die Champions League reichen wird. Und Wolfsburg zittere ich mich jetzt einfach mal Woche zu Woche.
Da sind wir ja aktuell in guter Gesellschaft, beide. insofern aber habe ich vielleicht auch noch einen Take dazu. Also zumindest was Bremen angeht, da kannst du ja frohen Mutes sein, denn wie wir heute gesehen haben, vertreibt lieber Bremen die Tauben aus der eigenen Hälfte wie den Gegner. Insofern gute Voraussetzung. Entschuldigung, lieber Bremer, also dieser Take musste mal erlaubt sein. war schon ein bisschen peinlich, insbesondere wie sie dann in der ersten und in der zweiten Halbzeit da zweimal eiskalt erwischt wurden. Ja, aber ansonsten ein richtig wichtiges Spiel, auf das ich mich nächste Woche freue. Ja, es sind so diese Abstiegskracher, die so ihren gewissen Reiz ausmachen. Und auch beim HSV gegen Köln geht es ja für beide nicht so richtig voran. Boah, hast du diese Szene gesehen? Merlin Polzin hatte sein 50. Spiel als Cheftrainer. Und ihr könnt es nicht sehen, aber Nico verschränkt schon... packt schon seine Hände vors Gesicht. Aber und Lukas Kwasniok fordert in der PK Applaus. Schon ein bisschen cringe, oder?
Ja, mal gucken, wie lange noch Applaus fordern wird, sage ich jetzt mal so. Ja, es war eine komische Situation. Also klar muss man sagen, beim HSV 50 Spiele hat man jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so häufig gesehen. Gut, Tim Walter so ein bisschen die Ausnahme. Aber... ja, ich finde das, also man hat es auch, finde ich, Polzin angesehen, dass ihm das jetzt auch alles andere als angenehm war. Von daher, einfach nach dem Spiel kurz einmal gratulieren, aber es war so ein bisschen, so ein bisschen eigentlich auch von dem anderen Trainer die Aufmerksamkeit genommen, weil es eigentlich eine gute Leistung ist. Und ich finde auch, der HSV, wir kommen in eine Phase rein von der Saison, wo die Teams, die einen Vorsprung haben und die hatte ja einfach der HSV auch schon vor diesem Spieltag mit 6 Punkten auf den, beziehungsweise es waren ja sogar vor dem Spieltag 5 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, was ja auch in dieser Phase schon ein gewisses Polster ist. Dieses Polster wird jetzt noch ein Punkt größer, es wird noch ein Spiel weniger, das zu spielen ist. Deswegen bin ich der Meinung, dass der HSV deutlich besser mit dem Punkt leben kann als die Kölner. Und beim FC, also ich sehe das Derby nächsten Samstag als Endspiel. Ich finde also, wenn sie das Derby nächsten Samstag als letztes Spiel vor der Länderspielpause verlieren, dann sehe ich persönlich, jetzt bin ich da nicht so nah dran, aber sehe ich eigentlich nicht, dass du da mit Lukas Kwasniok weitermachen kannst, weil ich finde, vor der Länderspielpause nach einer Derby-Niederlage da nochmal zu sagen, oh, wir gehen jetzt nochmal diesen Schritt weiter. Man darf nicht vergessen, Köln muss sich gefühlt nach 33 Spieltagen gerettet haben, weil es am letzten Spieltag gegen Bayern geht. Von daher, ich weiß nicht, wie es zusieht, aber ich finde absolutes Endspielcharakter für Kwasniok und Köln.
Boah, für Gladbach wäre das ein massiver Schritt unten raus. Ich verstehe das irgendwo auch ein bisschen, wo diese Unruhe beim FC herkommt. Ich wiederhole mich, glaube ich, an der Stelle auch. Für mich hat Kwasniok kein Bundesliga-Format. Das habe ich am Anfang der Saison gesagt. Ich war überrascht, wie gut das am Anfang funktioniert hat. Jetzt umso komischer ist, wo meine Annahme immer mehr bestätigt wird, dass ich ihn trotzdem auch immer mehr in Schutz nehme, weil ich auch immer sage, die Mannschaft ist auch einfach nicht gut genug. Sie hat halt am Anfang massiv überperformt. So, das habe ich immer gesagt. Und jetzt sieht man es von Woche zu Woche auch ein bisschen. Es ist auch von Anfang an, was mir jetzt mittlerweile auch echt auf den Keks geht, diese ganze Diskussion ständig um Elmala hier, Elmala da. Oh mein Gott, sitzt der auf der Bank, wird ein riesen Terz gemacht, spielt er von Anfang an und funktioniert er nicht so, wird ein riesen Terz gemacht, von Anfang an gleich direkt mit Nationalmannschaft, bla bla bla. Es geht mir so auf den Keks. Muss ich jetzt auch mal sagen.
Ist definitiv so. Ich glaube, was mitunter mein größter Vorwurf an Kwasniok, also einerseits seine Außendarstellung, weil ich finde einfach viele Aussagen nach außen alles andere als glücklich sind und viele Auftritte. Mhm. Und was man jetzt, finde ich, auch beim HSV gesehen hat, da haben sie mal weniger Wechsel in der Startelf gehabt und ich habe direkt gesehen, dass da so ein bisschen von Anfang an ein bisschen mehr Ruhe im Spiel war, ein bisschen mehr Kontrolle im Spiel war, dass sie, finde ich, auch die feldüberlegene Mannschaft waren. 1-0 vom HSV ist ja eher ein Zufallsprodukt, was natürlich überragend abgeschlossen ist von Vieira, aber trotzdem ja auch eher ein Zufallsprodukt. Und da habe ich eigentlich eher gesehen, ja, wenn man da vielleicht weniger durchwürfeln würde, so scheint es ja so ein bisschen aus der Ferne und so wird es ja auch von Fanseite häufig gesagt, also nicht nur aus der Ferne, dann kommt da vielleicht auch ein bisschen Routine rein. Ich bin auch kein großer Freund von Lukas Kwasniok, habe ich an der Stelle auch schon häufiger gesagt. Aber unabhängig davon, ich finde, dieses Derby hat für mich einfach absoluten Endspielcharakter. Dann je nachdem, was danach passiert, für die letzten 7 Spiele, wird dann einfach wichtig, weil es ja durchaus eine Möglichkeit ist, dass wenn sie das Spiel verlieren, dass St. Pauli an ihnen vorbeirückt, dass Wolfsburg bis auf einen Punkt an sie ranrückt und dann brennt es da in der Länderspielpause. Von daher, das wird sicherlich spannend. So mit Blick auf die Mainzer, wenn ich ein Spiel weitergehe, du hast es ja eben schon in Bezug auf Werder gesagt, Mainz wiederum, man muss es ja einfach sagen, in den letzten Wochen, ja, nichts, die letzten 4 Spiele keins gewonnen, aber auch das waren ja Unentschieden dabei, die Mainzer holen nach und nach die Punkte, bei den Mainzern verspüre ich auch keine Unruhe, man muss ja auch sagen, in der Fischer-Tabelle waren sie jetzt vor dem Spiel, heute waren sie Sechster, weiterhin. Und da sind sie mit dem Dreier sicherlich nicht schlechter dran. Von daher, ich finde, das war jetzt, ist natürlich auch kein Hurra-Fußball heute gewesen. Paul Nebel ist natürlich auch bezeichnend, dass er als einer der Kleinsten auf dem Feld ein Kopfballtor macht. Gut, Bittencourt als der Kleinste auf dem Platz hat beinahe auch eins gemacht, aber trotzdem es reicht gegen dieses Werder Bremen, zumindest von heute. Und es ist einfach wahnsinnig geschlossen und ich finde es auch einfach defensiv stark, was die Mainzer machen und dazu einfach verschiedene Elemente. Klar, dass jetzt durch die Conference League Silas weggefallen ist, ist alles andere als gut für die Mainzer, weil du da jetzt so ein bisschen auch nicht mehr die Breite an Spielertypen hast und ich finde auch Philipp Tietz, der am Anfang ganz gut funktioniert hat, wird jetzt in den letzten Wochen immer mehr auch zu jemandem, der die Dinger nicht in der Zuverlässigkeit reinmacht, wo man auch sieht, hat schon auch Gründe, warum Augsburg ihn als Stürmer abgegeben hat im Winter. Trotzdem jetzt so mein Gefühl, klar, es sind 3 Punkte Vorsprung auf dem Relegationsplatz, deswegen Kalmar. Habe ich in Bezug auf die Kölner, auf die Mainzer aktuell von diesen Teams von Gladbach abwärts die wenigsten Sorgen.
Und nicht vergessen, nächste Woche auch noch Rückspiel gegen Sigmar Olmütz. Das Hinspiel ist 0-0 ausgegangen, ne?
Ja, und das ist alles, was zu diesem Spiel gesagt werden muss.
Ich war nämlich am Donnerstag hart verwirrt. Ne, also es kamen ja beide Spieler, also von Stuttgart und Freiburg, die kamen ja direkt hintereinander bei RTL, habe ich beide geguckt. Was ja auch logisch waren ja die interessanteren Spiele. Aber ich habe auch währenddessen, so als ich durch Instagram gescrollt habe, durch den Kicker, habe ich mich gefragt, irgendwann an dem Abend spielt Mainz eigentlich noch? Ich habe aber nicht nachgeguckt. Und dann am nächsten Morgen fiel es mir wieder ein, Moment mal. Der FSV hat doch gespielt, oder? Du hast es nirgendwo gesehen, also nicht mal. Und wir haben ja beide sämtliche Sportmedien abonniert. Also irgendwann auf Instagram wirst du das ja sehen, wie das Ergebnis ausgegangen ist. Oder indem du mal durch einen Kicker scrollst irgendwann. So. Und ich bin dann am Morgen, vor allem ich scroll und scroll und scroll und sehe nichts. Da musste ich extra auf den Reiter Conference League gehen. Gott. Und dann wurde mir das Ergebnis angezeigt. Und ich so, okay, jetzt weißt du warum.
Ja, also es war auch, ich hab's in der Konferenz mir angeschaut. Selbst das war mir schon zu viel, was ich von dem Spiel gesehen habe. Und alles, was ich danach auch von einem Bekannten, die das Spiel über 90 Minuten gesehen hat, gehört habe, hat mich in diesem Bild bestätigt. Von daher, ich hoffe für die Mainzer, dass sie das ziehen. Glaube aber, dass es vielleicht in Bezug auf die Doppel-Dreifach-Belastung gar nicht so positiv ist. Ein anderes Team, das mit der Doppel- und ja sogar, weil sie im Pokal noch vertreten sind, in der Dreifach-Belastung ja noch dran sind, sind die Freiburger gegen Union. Ich weiß nicht, du kannst mich gerne...
Ich habe das Spiel nicht gesehen, musst du mal sagen.
Dann mache ich das gerne. Erste Hälfte fand ich sehr ausgeglichen auf einem sehr wirren Niveau, also es gab immer wieder ganz gute Akzente, wenig Mittelfeldspiel, vor allem in der ersten Hälfte, sehr viele lange Bälle, immer wieder wurden die Bälle abgetroppt, aber dann fehlte nach diesen langen Bällen häufig auch diese letzte Aktion, um zu gefährlichen Chancen zu kommen, und dann war es eine zweite Hälfte, in der jetzt auch nicht allzu viel los war, immer wieder Unterbrechungen. Dann gab es ja am Ende auch 9 Minuten Nachspielzeit. Jong macht das Tor in der Nachspielzeit. So ein bisschen typisch Union, wenn man das Gefühl hat, okay, oh, Union, müssen wir aufpassen, dass die nicht nochmal da hinten echt das Thema werden, weil das war ja schon mit Zug auf die letzten Wochen ja Thema. Dann ziehen sie diese Spiele wie auch in Freiburg, Gewinn mit 1-0. Gab noch eine riesen Nachspielzeit. Am Ende waren es rund 15 Minuten, die es obendrauf gab. Es hat am Ende für den SC nicht gereicht und es hat für mich auch, es war für mich eigentlich ein klassisches 0-0-Spiel. Am Ende zieht Union sehr häufig diese Spiele, von daher relativ bezeichnend. Und bei Freiburg muss man auch wenn ich den SC Freiburg mag, fand ich sowohl beim Gangspiel als auch heute, es ist diese Gefahr beim SC Freiburg, dass es von sehr, sehr ruhigem, sehr, sehr disziplinierten Fußball, aber sehr gerne ins Einschläfernde geht. Und ich finde es in den letzten Wochen. In den letzten Wochen geht die Tendenz noch mal ein bisschen dahin, wo man auch einfach sagen muss, der SC Freiburg hätte alle Möglichkeiten in dieser Bundesliga-Saison. Ich weiß, sie spielen trotzdem und arbeiten trotzdem überhalb ihrer finanziellen Kapazitäten von ihrem Etat. Das ist trotzdem ein Riesenjob, den sie machen. Aber trotzdem, wenn ich mir die Spiele angucke, wo eigentlich noch so viel mehr drin sind, weil sie das ja auch oft genug zeigen, muss man sagen, sie stehen jetzt da mit 8 Punkten in diesem Leerraum der Tabelle. Jetzt auch schon 4 Punkte Rückstand auf Frankfurt auf Platz 7. Europa League droht das aus. Mal schauen, was sie da am Donnerstag gegen Genk machen.
Immerhin zu Hause. Im Gegensatz zu den Stuttgartern.
Wenn wir da mal so ein bisschen, wenn du mir erlaubst, da mal ein bisschen Cross-Promo zu machen, für auch einen häufigen Gast in diesem Podcast, der Kollege David Bückert, der das dann für FlashScore live aus dem Stadion übertragen wird. Entsprechend wird das dort sicherlich, hoffe ich mal, für ihn auch ein unterhaltsames Europa League-Spiel. Da bin ich mal gespannt, aber in Summe, ja, finde ich so ein bisschen schade, weil ich den SC eigentlich mag.
Ja, da kommt so eine gewisse Bräsigkeit rein. Also ich habe das Spiel heute nicht gesehen, werde ich nachher noch machen. Aber nur als ich das Ergebnis gesehen habe, unsere Union steht nun wirklich nicht für Spektakelfußball. Und nur an der Überschrift des Kickers bzw. am Teaser hatte ich gefühlt, wusste ich alles über dieses Spiel. Oder war im Prinzip alles Wichtige genannt, so ein bisschen. Beim VfB Stuttgart gegen RB Leipzig war das zum Glück ein bisschen anders, auch wenn es ein 1-0 der besseren Sorte, kann man auf jeden Fall sagen. Auch wenn es jetzt auch nicht so ein Banger war, aber war in Ordnung. Vielleicht mal zu RB Leipzig. Ich habe mal in den letzten Wochen geguckt und die Ergebnisse waren doch gar nicht so schlecht, aber insgesamt so ein bisschen unkonstant sind sie in diesem Jahr für mein Gefühl schon. Also so ein Selbstläufer oder so ein Selbstverständnis, welches sie eigentlich haben müssten, um die Champions League zu erreichen, weil sie haben keine Dreifachbelastung. So ein ganz so ein Selbstläufer ist das nicht. Gerade in den letzten Wochen hat man auch so den Eindruck, die Unruhe wächst da auch wieder so ein bisschen.
Und vor allem, das muss man ja sagen, sie ziehen in dieser Rückrunde, was sie, finde ich, als Fortschritt im Vergleich zur Hinrunde ein bisschen konstanter machen. Sie ziehen die Spiele gegen die Teams aus der unteren Hälfte, aus dem mittleren Drittel. Was sie aber nicht schaffen, ist es, die Spiele gegen die großen Teams zu holen, was du aber brauchst, um die Champions League zu holen. Sie haben jetzt in der Rückrunde schon gegen Bayern, Dortmund und jetzt eben den VfB Stuttgart, also 3 der aktuellen Top-4-Teams geholt und haben aus diesen 3 Spielen einen einzigen Punkt geholt gegen Dortmund, wo sie ja unglücklich 2-2 spielen, aber trotzdem, es ist nur ein Punkt aus diesen 3 Spielen und dann ist es klar, dass es nicht für die Champions League reicht, weil da einfach die letzte Konstanz fehlt und weil du da in der Hinrunde auch einfach einige Punkte verspielt hast, was dafür sorgen muss, dass du eben diese Spiele auch ziehen musst und dir vielleicht auch mal nicht ein Unentschieden reicht. Und ich fand es auch heute, ja, in der ersten Hälfte fand ich sie über weite Teile auf einem sehr intensiven Niveau. Die etwas bessere Mannschaft hatten ja auch mit Baumgartner, ja, die diese dicke Chance, der den Ball drüber setzt. Und auch in der zweiten Hälfte wollen wir darüber wollen wir es ja nicht vergessen, da war auch das Aluminium-Pech dabei, wo erst Nübel klasse hält,
ja,
noch kurz vorm 1-0 und kurz vor Schluss das Orban-Ding. Trotzdem ist es einfach nicht dieses Selbstverständnis, was du haben solltest gegen einen VfB Stuttgart, der unter der Woche ein echt intensives Spiel gegen Porto gespielt hat.
Ja.
Auch im Pokal noch dabei ist, allgemein echt jetzt harte und knackige Wochen vor sich hat. Und du schaffst es nicht, zumindest diesen punktgleichen Abstand zu halten, sondern bist jetzt 3 Punkte hinter, plus die schlechtere Tordifferenz. Heißt also, du kannst es noch nicht mal mit einem Spiel aufholen, sondern brauchst eher 1,5 bis 2 Spiele, was dann jetzt einfach bei nur noch 8 Spielen Rest immer enger wird. Von daher, also Leipzig, wenn die Champions League nicht erreichen, bin ich mal gespannt, wie das so intern läuft. Auch Spieler wie Diomande, inwiefern der dann ein Thema sein wird im Sommer, wenn du nicht die Champions League erreichst. Ja, und der VfB, sehr, sehr wichtiger Dreier, vor allem auch nach diesem Europa League-Thema. Ich finde auch, nicht der unverdiente Sieger, obwohl natürlich das Spielglück dabei war, aufgrund dieser starken Phase zu Beginn der zweiten Hälfte. Ja, und da muss ich auch einfach mal sagen, also ich mäkel bei Stuttgart, erwische ich mich dabei, dass ich häufig auf sehr, sehr hohem Niveau spiele, aber es ist trotzdem, ich kann das nur immer wieder wiederholen. Die sind, nachdem Sebastian Hoeneß da im Frühjahr übernommen hat, in der ähnlichen Situation, wie es jetzt Dieter Hecking bei Wolfsburg getan hat, über die Relegation drin geblieben, Champions League, Europa League, jetzt aktuell wieder Kurs Champions League, dazu Pokalsieger geworden, jetzt immer noch im Pokal-Halbfinale, jetzt in der Europa League im Achtelfinale. Das ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut, was da läuft in Stuttgart. Von daher, ich habe jetzt sehr viel geredet, ich möchte gern auch nochmal den Ball rüberspielen, aber dieses Lob an die Schwaben im Allgemeinen, finde ich, weil man da auf hohem Niveau immer wieder gerne meckert, wollte ich dann doch auch mal loswerden.
Nein, vollkommen zu Recht. Ich möchte vielleicht auch mal was Schönes anderes noch reinbringen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Da haben die Stuttgarter Fans, oder war das der Neujahrsempfang, glaube ich, wo die sich dann mit dem Stuttgarter Kammerorchester irgendwo getroffen haben, auch die, hast du nicht gesehen?
Willst du mich
auffallen? Da war auch die Cannstatter Kurve mit dabei. Ich glaube, das war der VfB Neujahrsempfang irgendwie, wo die dann sämtliche Fanlieder mit diesem Kammerorchester zusammen gemacht haben. Schaut euch das mal auf YouTube an. Das ist dann richtig krass, so deutsche Fankultur trifft auf klassisches Orchester. Aber es passt super zusammen. Also das ist richtig mega und einfach, ich weiß nicht, was für ein Konzertsaal, ob das eine Oper war oder ein Konzert, ich kenne mich in Stuttgart nicht aus, aber du siehst einfach diesen Konzertsaal, ne, und du denkst so, oh, alle fein gekleidet, und ganz oben auf dem Oberrang ist dann einfach ein Banner von der Cannstatter Kurve, mitten in diesem Konzertsaal. Das ist wirklich richtig, richtig nices Bild. Gibt da auch viele Videos von. Also schaut euch das an. Das war eine gelungene Veranstaltung. Ist, glaube ich, auch schon ein bisschen her. Mir ist das jetzt nur mal in den Sinn gekommen. Aber da hat Alex Werle auch gesagt, eine sehr gelungene Veranstaltung, wo einfach dieser Zusammenhalt, den man halt momentan da hat, und dass das alles so ineinander fließt, das ist schon wirklich irre. Und damit, glaube ich, mit den klassischen Klängen. Und wir hoffen natürlich, dass es jetzt in dieser Woche mit den Rückspielen noch ein bisschen besser klappt, dass noch ein paar mehr Mannschaften weiterkommen, wie die Bayern. Ich hoffe, ich habe mich eigentlich nicht getraut, das zu sagen, weil wir haben im Fußball schon alles passiert. Aber ich klopfe mal auf Holz, dass das reichen sollte. Dementsprechend, wir kommen zum Fail der Woche. Nico, wen hast du da für uns?
Ich hoffe, dass ich dir jetzt nicht deinen Namen wegnehme, aber nachdem ich sie am Dienstag kommentiert habe und wirklich entrüstet war, auch von dem ganzen Auftreten dieses Trainers, muss ich Igor Tudor nennen. Es war ja Wahnsinn, was da los war. Also das war ja selbst in der Champions League einmalig. Kinski, ja. Er hat mir irgendwann nur noch leid getan, und dann, ja, ich kann ja sogar verstehen, dass man ihn dann rausnimmt nach einer Viertelstunde aus Selbstschutz, aber dann die Art, wie du das machst, und ihm nicht einmal, die Mannschaftskollegen haben das ja teilweise noch, haben ihm auf die Schulter geklopft, aber ihn da so eiskalt an ihm vorbeilaufen zu lassen und dann so eine Aussage nach dem Spiel, ich finde, das passt zu dem, du bist da viel näher dran und wirst sicherlich gleich dazu auch mehr sagen können als ich, aber das ist aus der Ferne für mich von seinem gesamten Auftreten einfach so passend. Die völlig falsche Besetzung und einfach völlig überfordert mit allem. Und es tut mir einfach für diesen Keeper wahnsinnig leid. Deswegen nehme ich bewusst nicht ihn als Fail der Woche, weil das ist für ihn sowieso ein schwarzer Abend und dieser schwarze Abend wurde von ihm, von Igor Tudor noch zu einem deutlich schwärzeren gemacht. Und auch wenn sie jetzt ein 1-1 bei Liverpool geholt haben, glaube ich trotzdem, dass das mit ihm nicht mehr besser werden wird.
Ich befürchte so ein bisschen, dass 1-1 wird seine Entlassung morgen noch verhindern, könnte ich mir vorstellen. Ich hoffe es ehrlicherweise nicht, aber gut, dann wird wahrscheinlich Sean Dyche kommen. Ja, okay, alles klar, damit verzichten wir endgültig auf die restliche Saison mit dem Fußballspielen. Aber gut, am Ende des Tages Hauptsache Klasse halten, ist ja vollkommen wurscht wie. Ich habe tatsächlich, du hast darauf verzichtet, ich habe Antonin Kinski tatsächlich zum Fail der Woche gemacht, aber weniger aus den Gründen, dass ich jetzt auf ihn einprügeln möchte oder so, sondern allgemein der Umstand, dass es halt wahnsinnig bitter war. Vielleicht nochmal für alle, die das da draußen nicht so mitbekommen haben, obwohl eigentlich hat man das überall gesehen, aber gut, sagen wir trotzdem, hat ja sein Champions-League-Debüt auch noch gefeiert. Und dann 6. Minute, er rutscht aus, somit ist der Weg frei für Llorente zum 1-0. 14. Minute bekommt er das zweite, das war aber nicht seine Schuld. 15. Minute, katastrophaler Fehlpass zum 0-3 und wird dann dementsprechend 2 Minuten später ausgewechselt gegen Guglielmo Vicario. Ich finde, du hast die Diskussion, die ich auch mit dir führen wollte, gerade aufgemacht, nämlich, ich glaube, Peter Schmeichel war das, der die Auswechslung auch kritisiert hat, so unter Motto, da hat Tudor jetzt seine Karriere zerstört. Ich fand die Auswechslung tatsächlich richtig, ehrlicherweise, weil du musst den Keeper da schützen. Das, was ich ihm zum Vorwurf mache, ist, dass er ihn überhaupt hat spielen lassen. Weil ich denke mir halt auch so, natürlich, du weißt nicht, ob Vicario sich auch noch verletzt, ne? Also du kannst momentan nicht viele Verletzte brauchen. Und dass der Fokus mehr auf der Premier League als auf der Champions League liegt, kann ich ja irgendwo nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite, also erstmal halte ich, ist der Unterschied zwischen erster und zweiter Keeper qualitativ nicht so extrem. Kinski hat, als er gekommen ist, hat er ja für Vicario gespielt, weil er verletzt war. Und da hat er es sehr ordentlich gemacht. Insofern sagt auch dieses Spiel nichts über seine Qualitäten aus. Das möchte ich an dieser Stelle mal klar sagen. Und von daher hätte man dieses Risiko, also es ist ja vollkommen unnötig, dass man ihn da jetzt in dieser Phase da jetzt reinwirft. Also da liegt aus meiner Sicht der Fehler nicht, dass er ihn auswechselt, wie er dann auch, dass er ihn da nicht so wirklich tröstet oder nicht unterstützt, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber der Fehler war von Anfang an, ihn überhaupt in die Startelf zu packen. Da frage ich mich, was er sich dabei gedacht hat. Also das war absolut dämlich.
Dem, aber gut, okay. Dem kann ich nichts mehr hinzufügen.
Sehr schön. Mein Ehrenmann der Woche habe ich ja jetzt schon verraten, Sven Ulreich. Wen hast du?
Gut, ich habe mich schwer getan diese Woche, aber ich fand die Geschichte, wenn auch auf kitschigem Niveau, ich fand das schon ganz gut mit Kevin und Nico Schlotterbeck und diesen beiden Kapitänen. Erstmals in der Bundesliga, dass zwei Brüder Kapitäne bei einem Bundesligaspiel waren und wie sie sich dann die Hände geschüttelt haben da im Mittelkreis. Ich kann sagen, ich bin von Kevin Schlotterbeck auch auf menschlicher Ebene der deutlich größere Freund, finde den einfach sehr angenehm, was ich bei Nico Schlotterbeck nicht immer so sagen kann, aber ich fand das trotzdem ein ganz schönes Bild, wie die beiden, wo du schon gemerkt hast, den beiden bedeutet das was, fand ich ein schönes Bild.
Ich habe jetzt gerade eben verwirrt geguckt, weil ich habe das gar nicht, ich habe das ja am Wochenende, habe ich ja die Zusammenfassung nur gesehen und ja, stimmt. Ja, hat was. Hat so leichte Kedira-Vibes. Wobei, die haben nie in der Bundesliga zusammen gespielt. Ne?
Vielleicht in der Schlussphase, als Sammy Kedira nochmal zu Hertha gegangen ist. Union Hertha oder war er damals noch? Begebe ich mich gerade auf Glatteis.
Stimmt, Sami Khedira war ja noch mal bei der Hertha.
Ja, ja.
Daran kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern.
Das ist das Corona-Loch. Das war der rund um 2020, also die Saison 2020/21 war auf jeden Fall da, das weiß ich, unter Labbadia und Dardai.
Ich muss mir mal kurz mal ein Bild vor Augen holen. Sami Khedira im Hertha BSC-Trikot, weil das habe ich komplett verdrängt, das weiß ich gar nicht mehr.
Ich habe das.
Sami Khedira Hertha Bilder. Ja, stimmt. Wahnsinn. Irre. Ja, also wirklich. Wäre jetzt eine Wer-wird-Millionär-Frage gekommen, wo hat Sami Khedira gespielt und Hertha wäre dabei, ich hätte es ausgeschlossen. Wobei, vielleicht hätte ich es dann doch rausgefunden mit den anderen Antwortmöglichkeiten, aber boah, Wahnsinn.
Letzte Woche kam eine Frage zu Dominic Kor und was er für einen Rekord geknackt hat. Da war ich.
Ja. Kann man machen.
Die 16.000 Euro hätte ich gewonnen.
Aber easy. Aber richtig einfach. Ja. Ist noch was Kategorie. Wir haben noch drei lustige Sachen. Zwei davon haben mit Fußball zu tun. Fangen wir mal an. Mit Alexandra Popp. Ich weiß, wir sprechen ja hier nicht so viel über Frauenfußball, aber sie hat erst ihren Abschied vom VfL Wolfsburg bekannt gegeben, wo sie ja unfassbar erfolgreich war. Und was ich ja noch viel krasser fand, dass sie jetzt zu Borussia Dortmund gewechselt ist. Das ist an sich gar nicht so krass, weil sie großer Fan vom BVB ist. Aber wenn du mal bedenkst, die Abteilung Frauenfußball wurde beim BVB erst 2020 überhaupt gegründet. Die spielen aktuell in der Regionalliga West. Muss dazu sagen, beim Frauenfußball ist das die dritte Liga. Und die kämpfen sozusagen gerade mit dem ersten FC Köln 2 um den Aufstieg in die zweite Bundesliga. Also es könnte mitunter sein, dass das vielleicht gar nicht klappt und Alexandra Popp nächste Saison dann Regionalliga spielt. Für eine Frau, die ja normalerweise das ganz hohe Parkett gewöhnt ist, ist das schon ein krasser Schritt. Ne? Und dann gestern aber auch vorgestellt vorm Heimspiel vor der Südtribüne. Das ist schon beeindruckend.
Ja, definitiv. Muss man sagen, was der BVB da nachrüstet in dieser Woche, sowohl mit Ralf Kellermann als auch mit Alex Popp. Und ich glaube, das eine bedingt auch so ein bisschen das andere, ist sicherlich Wahnsinn. Egal, ob das jetzt in der dritten und zweiten Liga, das zeigt, was da beim BVB für Ambitionen mit dabei sind. Da finde ich Alex Popp natürlich als Leuchtfigur auch nach außen dominant, aber vor allem Ralf Kellermann, der bei Wolfsburg gezeigt hat, seit er 2008 übernommen hat, mit den Wölfen die Champions League gewonnen hat, die Bundesliga 10-mal den DFB-Pokal, dass das für eine tolle Serie war. Und das zeigt in Summe aber auch, um da so ein bisschen die Wolfsburg-Perspektive, die ich da vielleicht auch ein bisschen einbringen kann, mit reinzunehmen, was da auch, muss man sagen, von Peter Christiansen sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen falsch gemacht worden ist, weil er ja für beide Abteilungen verantwortlich war. Und Ralf Kellermann hat das schon durchklingen lassen, dass er auch den Abschied von Wolfsburg, was man auch sagen muss, Ralf Kellermann als Figur von dieser erfolgreichen Zeit beim VfL Wolfsburg im Frauenfußball, wo sie lange die Nummer 1, gut, jetzt inzwischen nur noch die Nummer 2 Deutschlands sind, dass er in die dritte Liga geht. Aber das ist eben auch, weil er in seinen Möglichkeiten eingeschränkt worden ist, weil er immer eben noch diese Person über ihn, der gar nicht so wirklich interessiert an dem Bereich war und eingehaltene Versprechen nicht gehalten hat. Und das Ganze wird dann sehr spannend. Da muss man sagen, auch in der Abteilung sieht man, es ist gut, dass Peter Christiansen den Verein verlassen hat. Ich bin mal gespannt auf das Projekt BVB, wie das so klappen wird. Glaube aber, dass Ralf Kellermann und Alex Popp da eine sehr gute Kombi mit sehr viel Strahlkraft bedeuten wird.
Ich glaube, die Frauenhandballerinnen vom BVB, die sind richtig gut auch, meine ich mal, irgendwie gehört zu haben. Ich bin im Handball nicht so tief drin, aber wenn die im Fußball, und wie gesagt, also die Abteilung existiert erst seit 6 Jahren, also insofern noch kein langer Zeitraum. Sehr spannendes Projekt, werden wir mal im Kopf behalten, wäre ja ziemlich geil, Bayern gegen Dortmund so ein Duell der Frauenbundesliga zu haben. Hätte durchaus was. Kommen wir noch zu zwei lustigen Geschichten. Wie gesagt, die eine hat mit Fußball zu tun, die andere nicht. Und zwar, ja, gab es bei einem FC Barcelona-Fan, der sich eigentlich das Champions-League-Spiel jetzt unter der Woche in Newcastle ansehen wollte, gab es so ein kleines Missverständnis bezüglich des Stadionnamens. Hast du das mitgekriegt?
Ja.
Nico nickt. Für alle, die das nicht wissen, also wie gesagt, er hat in sein Navi St. James Park eingegeben, landete aber statt Newcastle bei Exeter City, weil das Ding heißt St. James Park, aber da, wo Newcastle, also die Magpies spielen, das ist ja der St. James's Park. Und dann, als er das Stadion betrat, ich wundere mich ehrlicherweise auch, warum das dem vorher nicht aufgefallen ist. Weil ich meine, also das Stadion von Exeter und das Stadion von Newcastle, also es könnte man von außen sehen, dass das jetzt
Größenunterschiede
ein bisschen unterschiedlich ist. Ja, jedenfalls stellten sie dann fest, dass er nicht reinkam. Es war aber offensichtlich zu spät, um zum richtigen Spiel zu fahren. Aber Exeter City, die waren nett, die haben ihm spontan ein Ticket für das Heimspiel gegen Lincoln organisiert. Wenn ich das richtig gesehen habe, haben sie trotzdem 1-0 verloren. Ah, das ist wirklich aber auch mies, ne? Also du kommst da angereist, so, willst dir Champions League angucken und dann landest du bei Exeter City gegen Lincoln. Ich glaube, das ist League One oder sogar League Two, weiß ich gar nicht.
Ja, es kann auch außerhalb von Deutschland passieren, wo wir das Thema ja auch mit Frankfurt am Main, Frankfurt an der Oder schon mal hatten. Das Ganze kann auch rund um den St. James oder St. James's Park passieren. Von daher, kann man mal in die unteren englischen Ligen einen neuen Stadionpunkt sammeln, aber ja, Spaß beiseite, da hätte ich mich auch blau geärgert, weil, einerseits das Erlebnis, so ein Champions League Achtelfinale im Stadion zu sehen, ist sicherlich fein verkehrtes. Und vom Kostenpunkt wird das wahrscheinlich auch keine billige Nummer gewesen sein.
Wahrscheinlich. Ich hoffe, er hat wenigstens das Ticket gratis gekriegt. Von Exeter. Aber ich gehe mal davon aus, das hätte wahrscheinlich den Brat nicht mehr fett gemacht, aber trotzdem. Eine lustige Sache noch zum Abschluss. Nico, hast du einen Führerschein eigentlich?
Ich besitze einen, bin aber seit ich ihn habe, das ist jetzt inzwischen dreieinhalb Jahre her bald. Eher 4 Jahre bald. Bald ist es 4 Jahre her. Aber kurze Rede, langer Sinn, ich bin seit ich den Führerschein habe 3-mal Auto gefahren.
Bist du schon mal in Linienbus gefahren?
Selbstverständlich nicht.
Okay, dann.
Die Geschichte wird gut.
Erzähl ich dir. Die kennst du offensichtlich auch schon. Hat nichts mit Fußball zu tun, aber ich fand die großartig. Die will ich mal mit euch teilen. Ich lese das tatsächlich mal vor, den Artikel bei heute. Ein 15-Jähriger hat in Mainz-Kastel einen Linienbus gestohlen und damit rund 130 Kilometer bis nach rund 130 Kilometer bis nach Karlsruhe zu fahren, um dort seine Freundin zur Schule zu bringen. Das ist erstmal richtig nice. Also, junge Dame, halt diesen Freund unbedingt fest. Den Bus hatte der Jugendliche am frühen Freitagmorgen, das ist wiederum nicht so cool, auf dem Betriebsgelände eines Verkehrsbetriebs gestohlen, teilte die Polizei mit. Er habe das Fahrzeug gewaltlos geöffnet und mit einem Generalschlüssel in Gang gesetzt. Das Fehlen des in der Nacht gerade erst vollgetankten Busses wurde gegen 6 Uhr am Morgen bemerkt. Da man erst davon ausging, dass ein Busfahrer mit einem falschen Bus unterwegs sei, wurde der Vorfall erst gegen Mittag bei der Polizei bekannt. Ermittlungen führten dann in Richtung Karlsruhe, wo eine Polizeistreife den Bus am Mittag bemerkte. Kurz zuvor hatte der 15-Jährige seine Freundin eingesammelt. Der Jugendliche muss sich nun wegen Diebstahls und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Wie er in den Besitz des Generalschlüssels gelangte, ist Teil der eingeleiteten Ermittlungen. Die Polizei übergab ihn an seine Erziehungsberechtigten. Der Linienbus blieb unbeschädigt. Ich muss trotzdem mal sagen, auch wenn die Aktion nicht cool war, erstmal cooler Gedanke, die Freundin abzuholen oder die Freundin zu fahren. Und Junge, wie gut muss der denn gefahren sein? Also, dass der mit dem Ding auf die Autobahn fährt, ne, wo die das ja, die haben das ja Stunden später erst festgestellt, und dass der Bus unbeschadet ist. Naturtalent, ein Linienbus, ja. Das muss man mal reinziehen.
Also,
ich habe schon Schwierigkeiten, in einem normalen Auto mit Kupplung zu fahren.
Ja,
also, und ich habe keinen Führerschein, wohlgemerkt auch.
Der muss doch nicht mal eine Kupplung fahren. Ich, das ist sowieso, was da für Kräfte mitspielen, was da für Tempo und da alles Abstände zur Seite und alles Mögliche. Das ist ja Wahnsinn. Und das dann mit einem Bus, ohne das schon mal getan zu haben. Ja, auch da von mir natürlich noch mal ist eine Straftat, das gilt es entsprechend auch zu rügen, aber trotzdem eine schöne Geschichte, die mich auch zum Schmunzeln gebracht hat und definitiv ein Liebesbeweis, das lässt sich nicht leugnen, ein Liebesbeweis, der definitiv größer und schöner war und erfolgreicher war als manch ein Videobeweis in den letzten Wochen und Monaten.
Wow! Das finde ich geil. Das ist so ein. Das ist jetzt. Also, oh, ich fühle mich beseelt. Das ist jetzt mein Liebesbeweis an dich. So, und von daher machen wir den Sack, denke ich mal, auch zu. Nico, vielen Dank, dass du mir die Folge versüßt hast. Ich wünsche dir viel Spaß jetzt gleich bei den Oscars. Dauert ja nicht mehr lange, bis es hier losgeht. Schick liebe Grüße an Steven Gätchen. Ich bin sehr gespannt, wen er auf dem Red Carpet alles so nerven wird. Und, ja, hab einfach Fun. So, und dann sehen wir uns am Mittwoch. Ich muss immer überlegen, das Spiel ist am Mittwoch.
Das Spiel ist am Mittwoch. Das Spiel ist am Mittwoch. Freue ich mich drauf. Und vielen Dank. War wie immer ein großes Vergnügen. Und euch draußen, ob im Stadion oder draußen oder am Fernseher, auch viel Spaß mit Europapokal und bis demnächst.
Macht's gut. Und wir hören uns übrigens nächste Woche wieder. Ciao. It's coming home, it's coming home.